Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 556 des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer und freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wenn Sie dabei sind, sonst würden Sie das ja auch nicht hören, dann haben Sie auch schon die neue Homepage gefunden. Unter cc2.tv wird künftig alles laufen, audiomäßig, videomäßig und Informationen. Sie können da auch die ganzen alten Sendungen finden. Die sind über die cc2.tv Homepage erreichbar. Ein Gästebuch ist auch wieder eingerichtet und das Forum angebunden. Also was will man mehr? Es war schon ein bisschen schwierig, so eine kurze Domain zu finden, aber ich habe lange gesucht, weil ich wollte schon vorher den Namen ein bisschen einfacher machen. Computer Club 2 ist ein bisschen lang für diese Zeit. Nicht, weil das Leben zu kurz ist, sondern weil man einfach überall Abkürzungen findet. Und so habe ich es dann eben geschafft. cc2.tv passt ja auch recht gut. Früher hat man gesagt, wie Faust auf Auge. Fällt mir noch ein anderer Spruch ein, den sage ich aber nicht, auf welchem Eimer. Ja, und jetzt haben wir also die neue Homepage. Da gibt es kein JavaScript, da gibt es keine Zählpixel, da gibt es kein Flash, da gibt es also den ganzen Kram nicht. Das ist alles in HTML5 gemacht. Ein Dank an Alpha, der hat einen Player dafür geschrieben, nicht speziell dafür. Aber es ist mir alles ein bisschen zu kompliziert, wenn ich mir überlege, dass man in HTML5 mit 3 Zeilen einen eigenen Player einbinden kann, muss man gar keine extra Software dafür haben. Ganz viele Glückwünsche sind mittlerweile eingegangen, ganz viele Leute, die sich freuen auf das Neue, was kommt. Jetzt ist es schon vor dem Jahresende notwendig geworden, umzusteigen, umzustellen. Aber ich finde es gut so, wie es ist. Und es gibt auch Leute, denen gefällt die neue Homepage nicht. Die hätten gern noch hier Clicky Bunti und was weiß ich nicht alles. Ist nicht mein Ding. Will ich auch so nicht haben. Es soll funktionell sein. Das ist das Einzige. Werbefernsehen können Sie woanders gucken. Dann gab es wohl Irritationen, weil sich die neue Homepage etwas anders verhält, als man es gewohnt ist. Es gibt unterschiedliche Auflösungsstufen und so auch unterschiedliche Darstellungen. Das heißt, Links und Ähnliches werden, wenn man die Darstellung verkleinert, das mal auf dem Dattelfon ansieht oder auf dem Tablet, oben drüber geschrieben, alles wird zusammengerückt. Das, was nebeneinander steht und dann nicht mehr drauf passt, wird untereinander geschrieben, denn man muss ja nicht winzige Schriften machen, die man dann vergrößern muss und dann horizontal scrollen. Das soll eben gerade nicht sein, sondern es soll immer alles lesbar sein. Ja, und dann stehen eben die Links oben und da runter geht es dann mit dem normalen Tagebucheinträgen weiter. Spendenkonto ist auch noch da, muss man auch überlegen, wo wir das hinsetzen, aber es ist ein ungewöhnliches Konzept, das gebe ich zu. Aber warum soll man hirnlos allen hinterherlaufen? Warum soll man nicht mal den Mut haben, etwas anders zu machen? Denn wenn es nicht so wäre, wenn es nicht solche Leute gäbe, würden wir wahrscheinlich heute noch in Höhlen leben. Also, raus aus der Höhle und auf cc2.tv. Ich hoffe, dass ich es schaffe, nächstes Jahr auch die Seite noch ein bisschen mehr zu beleben und noch mehr Informationen draufzubringen und auch kontinuierlich Informationen draufzubringen. Was ich nicht machen werde, ist irgendwelche Nachrichten, die man tausendfach, millionenfach im Internet findet, da nochmal hinzupappen, ist alles für mich ein bisschen viel. Nicht nur von der Arbeit, sondern auch von der Information. Kopierte Informationen als neu zu verkaufen, finde ich nicht ganz so witzig. So, das zur neuen Homepage. Dann gibt's noch etwas, über das ich nicht reden will. Und zwar wird sich nächstes Jahr noch ein bisschen etwas ändern. Nicht zum Schlechten. Und da möchte ich aber erst noch hören, da sind eine ganze Menge Fragen gekommen und Udo Wenzek, will nächste Woche in den Audiocast auch wieder reinkommen. Und da werden wir dann darüber sprechen. Ja, und dann haben wir dann schon das neue Jahr und dann geht's schon mit Volldampf weiter. So, das war eigentlich alles, was ich vorher sagen möchte, sagen will, sagen muss. Und jetzt sollten wir einfach mal anfangen. Viele werden es schon gehört, gelesen, gesehen haben. Olli ist da. Olli? Ja, Olli, das ist ein Bruder eines, was sagt man eigentlich dazu? Selbstfahrenden Minibusses. So könnte man es am besten umschreiben. Der fährt in Washington schon seit einiger Zeit im Testbetrieb und mittlerweile wurde er auch in Berlin im Testbetrieb eingeweiht. Es soll nächstes Jahr, also 2017, das Projekt starten, aber kommen wir gleich nochmal drauf. Also, dieser Olli ist ein Kleinbus, der sieht aus wie die Kopie eines ICE für zu groß gewachsene Kinder, so ungefähr. Möglicherweise ist es aber ein ganz großer Schritt in die Zukunft, denn dieser Kleinbus, der wird von dem US-Unternehmen Local Motors, das ist ein Start-up, gebaut, entwickelt und sowas, und der fährt in Berlin rund um das Gasometer. Gasometer kennen Sie wahrscheinlich, da hat der Günther Jauch eine Zeit lang seine Sendungen gemacht. Ja, und dieser Olli, der wurde jetzt von Rüdiger Grube, unserem Bahnchef, zusammen mit unserem Bundesverkehrsminister, den kennen Sie ja, brauche ich ja nicht zu nennen, oder? Eingeweiht. So, und Rüdiger Grube hat nun erzählt, dass man jetzt in die Zukunft gehen wolle und der Individualverkehr würde sich kontinuierlich und ganz schnell ändern. Die Bedürfnisse der Menschen ändern sich. Ich bin zum Beispiel, ja, wenn man in den Zügen ein bisschen pünktlicher und bequemer wäre. Aber die Bedürfnisse, darum geht es nicht, sondern es geht um den sogenannten IÖV, den individuellen öffentlichen Nahverkehr. Ja, und dieser individuelle öffentliche Nahverkehr, das soll man sich den Bus bestellen können per App auf dem Dattelfon. Das heißt, ich möchte irgendwann fahren. Er hat wohl vorgesehene feste Routen, aber er kann genauso gut auch frei fahren. Wohl im Moment noch nicht. Aber er hat keine festen Haltestellen. Das ist von Anfang an so. Und dieser Olli, der fährt in Berlin und in Leipzig, da hat man auch schon Teststrecken, aber die sind wohl noch nicht im öffentlichen Bereich. Da ist man auch aus anderen Gründen ein bisschen zurückhaltender. Also, diese Einweihung oder diese Vorstellung, die ist, mit einigen Pressewirbel in Berlin durchgeführt worden und Alexander Dobrindt, für diejenigen, die nicht wussten, was ich vorhin meinte, der Bundesverkehrsminister war mit dabei. Der ist also mit dem Rüdiger Grube eingestiegen in dieses Teil. 8 Sitze hat er, die sind U-förmig angeordnet. Es gibt kein Vorne und kein Hinten. Man sieht keinen Motor, man hört nur Brummen. Der ist nämlich versteckt unten drunter. Und er kann vorwärts und rückwärts gleich gut fahren. Das ist nur ein Tablet irgendwo zur Steuerung, wenn da jemand steuern muss. Also nicht der Fahrer, sondern derjenige, der dann irgendwas an dem Teil da machen muss oder dem was erzählen muss. So, und dieser 8-Sitzer, ja, der kommt also auf Bestellung, hält da, wo man ihn haben will und dann steigt man ein und gibt das Ziel an und dann fährt er wieder. Ja, losgefahren ist er natürlich auch, als der Bahnchef da war und der Bundesverkehrsminister. Und ein Stückchen weiter hat Olli dann eine Vollbremsung hingelegt, weil jemand von den Zuschauern, die bei der Eröffnung dabei waren, vor dem Bus rübergelaufen ist. Ob er es nun bewusst provozieren wollte oder nicht, die Ingenieure waren nicht so begeistert davon, aber naja. Es ist nichts passiert. Olli hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht, weil, er ja auch gar nicht so wirklich schnell unterwegs war, denn geplant sind nur 6 bis 8 Kilometer pro Stunde, die er zurzeit fahren soll. Diese Version in Leipzig, das ist der IC10, was ich eben schon ansprach, der fährt bereits 30 Kilometer pro Stunde. Und schließlich und endlich sollen alle 60 Kilometer pro Stunde schnell sein können. Diese Geschwindigkeit hat man gewählt, damit sie also in den Städten auch vernünftig mitschwimmen können mit dem Verkehr. Ja, wäre 70 vielleicht besser. Ja, aber das wird alles kommen, das ist ja alles kein Thema. Wichtig ist eins, man muss erstmal jetzt in die Großserienfertigung einsteigen und Erfahrungen dabei sammeln. Und es gibt also eine ganze Menge Diskussionsbedarf zu diesem Fahrzeug. Das Problem ist ja, dass wir noch gar keine Rechtssicherheit haben. Ethische Probleme, wenn so ein Olli eben nur mal durchdreht oder nicht oder irgendwie jemanden überfährt, weil die Situation es gar nicht anders zugelassen hat, dann muss das erstmal und vorher geklärt werden. Der Einsatz, der autarke Einsatz auf öffentlichen Straßen ist also noch gar nicht möglich. Da ums Gasometer rumkurven, ja, aber. Und ich meine, nur mal darüber gesprochen, in Japan ist sowas gang und gäbe. An den Unis ist das in 2 oder 3 Unis, habe ich gesehen, so, dass da schon solche Dinger da rumkreisen. Und das geht wohl auch problemlos. Gut, wir sind natürlich, vor allen Dingen als Deutsche, muss es erstmal ganz genau sein, er darf niemals auch nur einer Fliege etwas zu Leide tun und was weiß ich nicht alles. Es ist ja richtig, Menschen und auch Tiere dürfen nicht geschädigt werden. Aber es gibt Situationen, wo auch Menschen Menschen schädigen, weil es unausweichlich ist, noch nicht mal aus Fehlern. Und das muss man eben so weit wie möglich einschränken, bevor diese Dinge auf die Straße kommen. Geplant sind weiterhin allerdings auch LKW als Kolonnen fahren zu lassen. Diese Platoonings heißt das, wo das erste Fahrzeug von einem Menschen gesteuert wird und die hinten dran hängen, die sollen ja einfach hinten dran hängen, elektronisch, nicht mit einer Stange oder sonst was. MAN ist wohl da mitführend. Und die wollen auf der Strecke zwischen Nürnberg und München einen Testbetrieb nächstes Jahr einrichten. Und mit dem Speditionsunternehmen Schenker. Ja, jetzt ist also die Politik gefordert, so schnell wie möglich Rechtssicherheit herzustellen. Da kommen auch schon Gedanken auf, dass die Verantwortung für selbstfahrende Autos, die wir ja immer noch nicht haben, auf den Hersteller abgewälzt werden soll. Da gibt es schon Proteste und Stürme. Da wird man sicherlich einen Konsens finden müssen, inwieweit Versicherungen, die von den Fahrern getragen werden und gemeinsam mit sehr hohen Haftungsansprüchen gegen den Hersteller, damit er nicht wieder irgendeine Mistsoftware einbaut, von der er angeblich nicht weiß, dass sie irgendetwas macht, was sie nicht machen darf. Da wird man also noch kräftig darüber diskutieren müssen. Aber eins ist klar. Nächstes Jahr wird auf jeden Fall in Bayern der erste auf Olli-Basis arbeitende Pendelverkehr eingerichtet. Und zwar zwischen Bad Birnbach vom Bahnhof zum Thermalbad und zurück. Ja, das ist eine Entwicklung, die abzusehen war. Und wenn ich mir überlege, vor 10 Jahren war ein selbstfahrendes Auto eine reine Utopie. Mittlerweile ist ein selbstfahrendes Auto Realität und es wird nur noch gefeilt und verbessert. Nochmal 10 Jahre weiter würde es eine Selbstverständlichkeit sein und diese nicht elektrisch betriebenen, handgesteuerten Fahrzeuge werden immer mehr zur Seltenheit, Absurdität werden, weil es ist ganz normal, man ruft sich ein Fahrzeug, steigt ein, sagt das vielleicht sogar auch nur, ich muss sagen, dahin und los geht's. Bezahlung, wie das alles gehen soll, gibt es viele, viele Modelle von Kreditkarte, von kontaktlosen Bezahlen, von automatischen Abbuchen, von warten wir es einfach mal ab. Erst muss die Technik sicher sein und muss das Recht den Rahmen dafür geschaffen haben. Und dann haben wir ganz, ganz viele Ollis auf der Straße. Kennen Sie Kaila? Sollten Sie eigentlich, habe ich vor 2 Jahren darüber gesprochen und davor gewarnt. Das ist eine kleine, süße, blonde Puppe, die sprechen kann. Sie kann etwas aufnehmen, kann antworten auf normale Kinderfragen und funktioniert ziemlich oder erstaunlich gut. Aber wie kann sie funktionieren? Sie hat ein Mikrofon eingebaut, hat eine Spracherkennung, kann bestimmte Dinge selbstständig erkennen, aber sie braucht dringend einen Netzwerkzugang, also WLAN, Bluetooth und was auch immer. So, und dann wird alles das, was das Kind dieser Puppe erzählt und auch das, was es ihr nicht erzählt, das, was es ihr vielleicht anvertraut, weil es ihre Eltern das noch nicht mal sagt, alles das wird dann weitergeleitet. Wohin weitergeleitet? An eine US-Firma, Nuance Communication. Dort wird es verarbeitet und auch dort werden viele Antworten generiert und für das Kind antwortet eben diese Puppe. Aber wenn man sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses Unternehmens ansieht, da stehen die ganzen Grausamkeiten drin, dass diese Daten für zielgerichtete Werbung eingesetzt werden darf. Ebenso dürfen diese Daten auch an Dritte weitergegeben werden. Diese Gesprächstexte, die einprogrammiert sind in die Puppe, ist die eine Sache. Alles andere, was nach außen geht, ist die andere Sache. Und das kann man nicht ausschalten. Da muss man schon das Ding aus dem WLAN rausschmeißen oder wie auch immer. Außerdem, diese Puppe fängt auch vollkommen ungefragt an zu reden. Zum Beispiel, dass sie bestimmte Filme gern hat oder bestimmte Spiele von irgendwelchen Herstellern gut findet und dass sie die Spaß machen. Und ja, wenn man dann sieht, dass es zwischen der Herstellerfirma und Disney eine sehr enge Geschäftsbeziehung gibt, wen wundert das denn? Also hier werden Kinder von außen beeinflusst, dass sie Wünsche an ihre Eltern artikulieren, irgendwelchen Kram zu kaufen, den ihre Puppe ihnen erzählt hat. Und außerdem, ich meine, wenn eine Firma schon sagt, alles das, was die Kinder dieser Puppe erzählen, das können und dürfen wir auch weiterverwenden, da muss man sich schon fragen, was ist denn da erzählen? Nur wenn ein Kind eine Puppe im Arm hat und ihr irgendwas reinflüstert oder auch das, was die Puppe so hört. Ich würde mal sagen, alles das. Und wenn die Puppe mit ins Wohnzimmer kommt und man hat vergessen, sie auszuschalten, dann wird natürlich auch das, weil es ja auch maschinell verarbeitet wird, aufgenommen, in Datensätzen gespeichert und zu Werbezwecken missbraucht. Mein Vorschlag wäre, macht eure Kinder nicht kaputt mit einem solchen Spionage-Scheißwerkzeug, denn davor, vor dieser Puppe Kaila, sollte man mehr Angst haben als vor dem Nachbarn. Der kann er nicht so abhören und tut er wahrscheinlich auch nicht. So, die selbstfahrenden Autos werden wohl in Zukunft auch dafür sorgen, das ist ja überhaupt ein Problem. Was passiert eigentlich, wenn ein selbstfahrendes Auto zu schnell fährt? Wer bekommt denn dann die Punkte? Das Auto? Der Automobilhersteller? Oder der Fahrer? Ja, der kann es ja eigentlich nicht. Oder wenn es irgendwas anderes macht. Also, neues Problem. Wer kriegt die Punkte in Zukunft? So, ja, Punkte. Da wollte ich auf das Thema zu sprechen kommen, weil das jetzt möglich ist, dass ich über das Internet meine Punkte abfragen kann in Flensburg. Brauche ich nicht, ich habe keine Punkte in Flensburg. Höchstens schwarze auf meiner Seele, aber die wachsen aus. Ja, aber wie geht denn das nun? Also, seit 2010 gibt es ja diesen kleinen Personalausweis, da im Scheckkartenformat. Mit dem hat man eine Online-Funktion, die man allerdings freischalten muss. So, mittlerweile haben so ungefähr 45 Millionen Deutsche diesen Ausweis, diese Scheckkartenäumel da. Und etwa 15 Millionen haben diese Online-Funktion freischalten lassen. Ja, das ist eine ganze Menge. Allerdings nur etwa 4% haben diesen Ausweis auch tatsächlich schon im Einsatz mit dieser Online-Funktion. Alle anderen haben sie wohl freigeschaltet, aber nicht. Es liegt vielleicht auch daran, man braucht ja auch noch ein spezielles Kartenlesegerät, welches man dann an den eigenen Rechner anschließen muss, damit man diese Online-Funktion in dem Ausweis selbst nutzen kann. Zum Beispiel, um die Punkte, die man gar nicht hat vielleicht, aus Flensburg abfragen zu können. Also dieser digitale Personalausweis ist nicht so der Brüller mit seiner Online-Funktion. Jetzt kommt aber da irgendwo eine neue Geschichte dazu, denn die sehr geringe Akzeptanz dieser Funktion, die hat das Innenministerium aufmerksam gemacht, dass hier irgendwo etwas nicht so läuft, wie der Gesetzgeber sich das vorstellt. Man würde viel mehr oder viel lieber viele Dinge ins Internet verlagern, also Rentenversicherung würde ganz gern darauf zugreifen oder darüber zugreifen und andere Dienste, die, wo man sich ausweisen muss im Internet und Behördengänge, also alles, was da so im Meldewesen ist, dass man sich ummelden können soll damit, Kraftfahrzeuge anmelden können damit, Steuererklärung signieren kann und so weiter. So, und jetzt gibt es da einen Gesetzentwurf, der noch nicht veröffentlicht ist. Das hat mir hier jemand geschickt, der den schon gesehen hat, dass diese Online-Funktion, wenn man diesen neuen Scheckkarten-Bundespersonalausweis den sich ausstellen lässt oder erneuern oder verlängern, dass diese Online-Funktion immer freigeschaltet wird, ohne zu fragen. Erst wenn man sagt, ich will das nicht, dann kann es wieder gesperrt werden. Also so über die Hintertür, alles das, was der Staat eigentlich im Sinne und für den Bürger im Verhältnis zu irgendwelchen Firmen tut, dass man irgendwelche Dienste aktiv anklicken muss, damit sie gültig werden. Das will der Staat jetzt umdrehen, genau umgekehrt. Das heißt so, du kriegst den Ausweis und wenn du den nicht willst mit der Funktion, dann musst du aktiv werden. Sag mal, Günders, könnt ihr nicht die Sache so attraktiv machen und so sicher machen, dass wir das freiwillig als Bürger tun, dass wir sagen, Mensch, das ist ja eine gute Sache, da kann ich ja dies und das und jenes viel besser machen. Irgendwas ist schiefgelaufen. Das Vertrauen in den Staat fehlt und das ist wohl auch der Hintergrund, dass man Angst hat, dass hier Dinge ausspioniert werden, dass wir hier in irgendeiner Art über den Tisch gezogen werden. Man sollte erstmal an dem Vertrauen zwischen Bürger und Staat arbeiten. Und dann werden auch solche Dienste wieder mehr akzeptiert. Aber jetzt, ich wollte nur sagen, also wenn der Gesetzentwurf durchkommt, muss man aufpassen, dass man gleich diese Funktion wieder ausschalten lässt, weil sie standardmäßig eingeschaltet ist. Unsere alltäglichen Begleiter, diese Dattelphones, diese Klugloads, diese Smartphones, diese hypermodernen Telefone. Nur, das sind Dinge, die die meisten von uns immer mit sich herumtragen. Die beste Abhörgeräte, die es gibt, denn wir nehmen sie ja freiwillig mit. Nur, um daraus ein Abhörgerät zu machen, muss man ja eine Software darauf installieren, ein sogenanntes trojanisches Pferd. Nee, sogenanntes Trojaner, in Wirklichkeit ein trojanisches Pferd. Diese Abhörsoftware, gut, wenn jemand vorsichtig ist und nicht aus irgendwelchen dunklen Quellen irgendetwas lädt oder versucht zu laden oder irgendwas anderes, dann ist es schon schwierig. Dann müsste derjenige, der künftig abhören will, das Teil in der Hand haben, um da irgendwas drauf zu spielen. So war es bisher. Also, wenn ich vorsichtig bin, kann mir so schnell nichts passieren. Das ist falsch. Konnte mir so schnell nichts passieren, muss ich sagen. Denn ein Forscher der Yayo Tong Universität in Shanghai hat gemeinsam mit einigen Kollegen und der Universität in Massachusetts ein Verfahren entwickelt, mit dem es doch geht. Und zwar muss ich so ein bisschen ausholen. Jeder, der mal ein Radio, das sind so alte Dinger, die man früher mit sich rumgetragen hat, mit UKW zum Beispiel, besessen hat, der weiß, wenn man damit durch die Gegend geht, dann hat man immer so Einbrüche, so Rauscheinbrüche. Wenn man an die Antenne fasst oder in die Nähe der Antenne des Radios kommt, genauso. Das heißt also, die Ausbreitung dieser elektromagnetischen Felder, die vom Sender kommen, wird durch Hände, Finger, Körper verändert, so dass das Radio mehr oder weniger bekommt. Das ist das Prinzip. So, ein Mobiltelefon ist ja auch ein Radio per Definition. Und dieses Radio, das kann jetzt auch, wenn ich es anfasse, wir hatten sowas mal bei einem Apple iPhone, dass es, wenn es angefasst wurde, schlechten Empfang hatte. Das kann also, wenn ich die Hand darüber tue, irgendwo rumtatsche mit dem Finger auf dem danach benannten Display und irgendwie als anders nehme, dann ändern sich auch hier die elektromagnetischen Felder, die das Telefon empfängt und auch die, die ausgesendet werden. So, jetzt benutzt man einen WLAN-Router dafür, der mit mehreren Antennen ausgestattet ist, diese MIMO-Technologie. Und der bekommt eine andere Software, zusätzliche Software aufgepflanzt. Also man braucht nur irgendeinen dieser Router zu haben und da die Software manipulieren. Und zwar so, dass dieser Router ständig irgendwelche Pakete schickt zu dem Telefon und das Telefon entsprechend antwortet. Jetzt kann man aus diesen Änderungen in der Feldstärke und den Interferenzen, die erzeugt werden dadurch, dass meine Finger oder meine Hand am oder auf dem Telefon ist, herausrechnen, und das ist schon erstaunlich, wie meine Fingerstellung auf dem Telefon ist. Das heißt, wenn ich ein Passwort eingebe, dann kann man die Fingerstellung, die ich verwende, um das Passwort einzutippen oder einzutatschen, müsste man ja sagen, um das später wieder herausrechnen zu können. Und das ist im Grunde genommen trivial, weil diese Technologie oder diese physikalischen zugrunde liegenden Funktionen schon längst bekannt sind, aber dass man das jetzt einfach als Muster erkennen kann und dann die Fingerposition herausrechnet und damit Passwort und ähnliches zurückbilden kann, das ist schon stark. Diese als Windtalker, Windquatscher oder wie auch immer man das übersetzt, benannte Software, die macht es also jetzt möglich, dass mein Telefon, welches nicht infiziert ist, ganz, ganz, ganz sicher ist, dennoch abgehört oder vielleicht sogar besser abgesehen werden kann. Das heißt, diese Technologie ist eine Sache, da muss ich im Bereich eines WLAN-Routers sein, der entsprechend verändert worden ist von der Software. Ja, und dann ist es also mehr als einfach. Wäre doch eine neue Aufgabe für diese Hacker, die da letztens da die Wartungszugänge der Telekom bei ihren Kundenroutern benutzt haben. Darüber könnte man sowas einschleusen. Jo, und dann kann man alles das abhören, was auch immer man will und was der Nutzer auf seinem Telefon rumgetatscht hat. Ja, das hat schon einen merkwürdigen Touch. So, natürlich gibt es jede Menge andere Sachen, die man noch sagen und erzählen könnte. Das Wichtigste im Moment habe ich, glaube ich, noch kurz vor Weihnachten rübergebracht. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, die Sie die Audios hören, die Sie die Fernsehsendung sehen, die gespendet haben, die getröstet haben, die Mut zugesprochen haben, aber ja, es kommt natürlich alles bei mir an, okay. Aber auf der anderen Seite, ich falle nun mal nicht so schnell um. Ich habe große Füße, da kann man ganz stabil darauf stehen. Und ich möchte mich wirklich bei allen in aller Form und ganz herzlich bedanken für dieses Jahr 2016, was für mich in vieler Beziehung ein schweres Jahr war. Und freue mich, dass wir es gemeinsam, das war ich ja nicht allein, geschafft haben, die Fernsehsendung auf ein vernünftiges Niveau zu bringen, auch wenn ich jeden Tag daran bastle. Und möchte, dass wir auch nächstes Jahr weiter gemeinsam an diesem Projekt arbeiten können und wollen. So, dann wünsche ich Ihnen, Ihren Lieben, Ihren Familien, all die, die Sie mögen, ein ruhiges, geruhsames Weihnachtsfest. Erholen Sie sich ein bisschen vom Stress des Alltages. Lehnen Sie sich einfach mal zurück. Lassen Sie einfach mal 5 gerade sein, die Füße hochlegen. Oder machen Sie irgendwas Blödes, was Ihnen gerade Spaß macht. Machen Sie es am besten gemeinsam mit und in Ihrer Familie. Und lachen Sie mal richtig laut und kräftig über den ganzen Mist, der dieses Jahr passiert ist. Ich mache es ganz genauso. Ja, und dann am 2. Weihnachtsfeiertag, da hören Sie uns wieder. Da wird auch der Udo Wenzig wieder dabei sein, unser Redakteur bei CC2TV. Und ich hoffe, bis dahin sind die Magenschmerzen von der Völlerei wieder vergangen und es geht Ihnen wieder gut. Jo, das wird dann die letzte Sendung, der letzte Audiocast in diesem Jahr werden. Und danach geht es rasant weiter in 2017. Also, erstmal frohe Weihnachten in die Runde. Daumen nach oben. Immer ein Bit übrig behalten und so viel Glück, wie Sie brauchen. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.